Die Grand Tours sind zurück und wir starten nicht irgendwie, sondern mit den bislang härtesten Anstiegen der Frauenradsportgeschichte. Die Vuelta ist gestartet und mit ihr die ganz besondere Zeit im Radsportjahr, in der Herzfrequenz und Tagesplanung komplett von der Live-Übertragung abhängig sind. Wer weder Live-Ticker noch Livestream den ganzen Tag nebenher verfolgen kann, ist hier genau richtig für die auditiven Highlights der letzten Wochen. Willkommen im Besenwagen FAM, powered by Morten. Also Helm auf, Cortado rein, Roadbook raus, die Etappenrennsaison rollt und wir fahren hinterher. Mein Name ist Tanja Ehrert und neben mir, live und in Farbe, sitzt
Lynn Teutenberg. Hallo Tanja, erste Mal Aufnahme nebeneinander im gleichen Raum.
Ja, wir hoffen, es spiegelt sich sowohl in der Qualität des Podcasts als auch in der Audioqualität nieder, indem wir endlich mal keine Beschwerden mit irgendwelchem Internet haben sollten.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
Dieser Podcast wird von Morten unterstützt, der schwedischen Marke, die die Grenzen der Kohlenhydrat- und B-Carb-Zufuhr im Sport neu definiert. Ihre Hydrogel-Technologie liefert die Energie, die du brauchst und ist dabei besonders magenfreundlich. Mehr als nur eine Sportnahrungsbrand bietet Morten auch digitale Tools und Bildungsangebote, die Menschen dabei unterstützen, ihr sportliches Potenzial vollständig auszuschöpfen. Mit dem Code BESENWAGEN20 bekommt ihr 20% auf alles, außer auf B-Carb und Flavors. Wir haben eine Woche geskippt, beziehungsweise eine Folge. Deshalb musstet ihr fast einen Monat auf uns verzichten. Und da wollten wir euch eigentlich kurz mal mitnehmen, woran das eigentlich lag.
Ja, es lag eigentlich nur an mir. Ich war ja dann nach Roubaix. Nach der Folge bin ich nach Hongkong geflogen und bin dann da leider im Wettkampf gestürzt und hatte eine Gehirnerschütterung und war dementsprechend nicht so richtig gut zurecht. Weswegen wir dann eine Folge haben ausfallen lassen müssen. Entschuldigung an der Stelle. Und jetzt sind wir aber wieder regelmäßig für euch da, beziehungsweise hier wieder am Start.
Naja, ich würde sagen, sowohl die Jungs als auch ich, als auch wir waren uns einig und ich glaube, ihr da draußen auch, dass Gesundheit in dem Fall vorgeht. Und gerade bei Gehirnerschütterungen, beziehungsweise du wirst ja auch aus dem Team mit Concussion-Protokoll, da können wir aber gleich vielleicht noch ins Detail drauf eingehen, kennen, dass man da nicht zu schnell wieder starten sollte. Du hast ja auch von deiner Tante, glaube ich, ein bisschen was an Vorprägung mitbekommen. Darüber können wir vielleicht auch gleich noch sprechen. Und grundsätzlich, können wir ja auch jetzt noch mal ganz kurz über die Ardennen-Klassiker sprechen, die wir jetzt natürlich geskippt haben. Aber einfach nur der Vollständigkeit halber, weil die natürlich doch auch einen großen Anteil am Frühjahr haben. Und ansonsten musst du uns eigentlich, wir haben gesagt, wir sprechen oder du schickst vielleicht eine Sprachnachricht, wie Roubaix gelaufen ist. Das haben wir nicht hinbekommen. Aber nimm uns doch noch kurz mit, wie war Roubaix, bevor du nach Hongkong geflogen bist? Wie war Hongkong dann? Und dann sprechen wir kurz über die Ardennen-Klassiker und dann über die Vuelta, bei der du ja dann auch noch mal kurz eine Stippvisite abgeleistet hast.
Ja, Roubaix für mich war relativ kurzweilig oder auch nicht. Also im Feld war es für mich leider relativ kurzweilig, weil ich dann direkt nach dem ersten richtigen Sektor einen Platten hatte und dann das Feld leider gar nicht mehr gesehen habe, weil unser Auto dann auch direkt vorgefahren ist und mir dann auch nicht mehr helfen konnte, wieder ans Feld ranzufahren, weil dann die nächste Fahrerin einen Defekt hatte. Dementsprechend hatte ich einen langen, einsamen Tag.
Welche Mäntel fahrt ihr noch?
Ja, es war ja nicht mal auf dem Sektor, es war zwischen den Sektoren. Ich habe halt einfach eine Kante richtig doof getroffen und hatte dann Platten, musste dann wechseln und habe dann das Feld nie wieder einholen können und bin dann eigentlich fast den ganzen Tag alleine gefahren. Zwischendurch habe ich mir dann auch kurz überlegt, ob ich jetzt nicht einfach die Abkürzung nehme und dann dachte ich, nee, Roubaix ist auf jeden Fall kein Rennen, wo man die Abkürzung nimmt. Da fährt man um jeden Preis bis ins Velodrom. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann habe ich irgendwann noch eine Dreiergruppe aufgefahren und bin mit denen dann ins Ziel gefahren. Aber hatte ich mir auf jeden Fall anders vorgestellt. Zumal ich zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Gruppen schon gesplittet sind, noch ganz vorne dabei war. Und echt, weil das ist immer das Schwierigste, gerade wenn man jetzt nicht in dem größten Team fährt, was da geschlossen vorne reinfahren kann, das hinzukriegen, das Timing da zu schaffen, da in die ersten Sektoren gut vorne reinzukommen. Und dann war ich echt happy, dass ich das hingekriegt habe, weil ich das letztes Jahr nicht so gut geschafft habe. Und ja, dann war es echt ein bisschen ungünstig gelaufen. Nächstes Jahr dann hoffentlich wieder besser.
Und wie man gesehen hat, tatsächlich, also das war jetzt nur ein Spaß mit dem Reifenhersteller, weil bei Roubaix gehört so viel dann dazu neben Vorbereitung und vor allem hat einfach richtig viel Glück und der richtige Reifendruck und die richtige Linie und nicht irgendwie, wie du gesagt hast, ein Schlagloch erwischen. Und da hat man ja auch gesehen, also ich glaube nicht, dass Pogacars Fahrrad schlecht vorbereitet war.
Und ich denke, die haben da wissenschaftlich und generell viel dran gearbeitet und selbst der hatte ja einiges am Pech auch.
Genau. Ja, dann ging es für dich auf die Bahn. Erzähl uns kurz, wie also das haben wir ja, glaube ich, jetzt außer die wirklichen Bahnfokus-Fans nicht so richtig mitbekommen hier in Europa, auch wegen Zeitverschiebung.
Ja, es war erstmal ganz schön stressig. Ich hatte dann, meine Eltern sind dann zu Roubaix gekommen zum Zugucken, beziehungsweise haben dann auch noch Flaschen angegeben und standen nach den Sektoren mit Laufrädern und haben mich dann quasi mit nach Hause genommen. Es war schon mal ganz gut, da konnte ich im Auto schon mal ein bisschen schlummern und war dann auch nur für 10 Stunden, glaube ich, zu Hause, bevor ich dann am nächsten Morgen wieder zum Bahnhof musste, um nach Hongkong zu fliegen.
Da hat Tim dich dann hingebracht. Das ist so ein richtiger Teutenberg-Familien-Express hier.
Ja, das war wirklich Teamwork-Familienarbeit. Ich hatte dann schon einen fertig gepackten Koffer mit meinen ganzen Nationalmannschaftsklamotten dann bei meinen Eltern. Dann habe ich dann angefangen umzupacken. Mein Bruder hat mein Fahrrad eingepackt. Meine Mama hat mir noch was zu essen gemacht. Und dann, genau, am nächsten Morgen direkt wieder zum Bahnhof, dann in den Flieger nach Hongkong. Dementsprechend gerädert war ich auch ein bisschen, als ich da in Hongkong ankam. Hab dann schon noch mit dem Jetlag und so dann noch ein bisschen zu kämpfen gehabt und hab dann nicht so richtig gut in die Rennen eh schon reingefunden. Ich bin dann das Ausscheidungsfahren gefahren und das Madison.
Mit wem bist du Madison gefahren?
Mit Maison Breitinger. Mhm. Und dann im Omnium bin ich dann leider im Ausscheidungsfahren gestürzt und konnte dann auch nicht zu Ende fahren. War ein bisschen schade dann, weil wir danach die Woche dann auch in Malaysia dann noch waren und da wollte ich dann halt wieder fahren und dann wäre es ja auch wieder mit der Zeitverschiebung, hätte man sich dran gewöhnt und sowas. Bisschen wieder erholt, auch von den ganzen Straßenrennen vorher. Ja, da konnte ich dann halt jetzt wegen der Gehirnerschütterung dann nicht fahren. Dann als Vorsichtsmaßnahme haben wir dann gesagt, okay, mach jetzt hier erstmal ganz piano und versuch mich so gut es geht wieder zu erholen.
Das klingt gut, wenn du sagst, beim Rennen fahren, dachte ich, kann mich wieder erholen von den Straßenrennen.
Ja, Bahnrennen und Straßenrennen ja dann schon nochmal was anderes, einfach diese kurze Belastung. Und dazwischen war ja dann auch noch eine Woche, wo man dann wirklich dann nochmal ein bisschen runterkommen kann. Auch nochmal gerade diese kurzen spezifischen Belastungen halt einfach wieder sich reinfinden auch, weil Straßenrennen ist ja eher so eine lange Belastung, so eine Dauerbelastung. Und auf der Bahn in diese Spitzen reinzukommen, das ist dann schon nochmal eine Umstellung dann auch.
Voll. Gut, und dann kamst du hierhin zurück. Du hast gerade schon gesagt, Nationalmannschaft hat eigentlich gesagt, okay, wir machen Piano, wir nehmen dich da so ein bisschen raus. Ich hatte ja schon das Gefühl, es gibt irgendein Problem mit uns, weil ich habe noch nie so wenig von Lynn zurückgehört bei WhatsApp. Ganz untypisch für deine Generation, nie am Handy, aber so wie sich's gehört, wenn man das Hirn irgendwie so ein bisschen schonen und abschirmen will. Und dann kamst du zurück und wir haben versucht, die nächste Folge zu planen. Auf einmal hast du mir geschrieben, ja, ich fahre jetzt doch die Huelta. Das passt, glaube ich, zeitlich jetzt doch gar nicht mal so gut.
Ja, ich war dann zu Hause, ich bin dienstags sind wir gelandet und dann bin ich mittwochs und donnerstags jeweils eine Runde ganz locker Rad gefahren, nur so 1,5 Stunden, um halt wieder reinzukommen, auch zu gucken, okay, wie reagiert der Körper, weil ich halt dann davor eigentlich gar nicht gefahren bin, nur so ein bisschen immer auf der Rolle und dann ruft mich das Team Donnerstagmittag an und sagt, du müsstest jetzt morgen früh nochmal nach Spanien fliegen zur Vuelta. Und dann habe ich halt gesagt, ja okay, ich habe halt bis jetzt zweimal bin ich spazieren gefahren, ich kann überhaupt nicht sagen. Also da war ich schon wieder symptomfrei quasi, ich hatte auch keine Kopfschmerzen mehr oder so. Aber ich habe halt gesagt, ich weiß ja nicht, ob mein Körper das schafft und wie der reagiert, wenn ich da jetzt direkt dann Radrennen fahre. Ja, und dann haben wir auch schnell festgestellt, dass er gar nicht so gut drauf reagiert hat. Ich bin dann die erste Etappe gestartet und habe dann relativ schnell auch gemerkt, okay, das wird hier alles wieder schlimmer, habe dann wieder relativ dolle Kopfschmerzen bekommen und bin dann auch an der Verpflegung direkt ausgestiegen, um da nicht zu riskieren, und musste mich dann erstmal wieder ein paar Tage davon erholen und bin jetzt die letzten Tage dann aber schon wieder locker Rad gefahren und heute auch wieder das erste Mal 3,5 Stunden, und das ging ganz gut. Also ich hoffe, jetzt ist alles im grünen Bereich.
Sehr schön. Ja, ich dachte halt, als du meintest, das Team hat dich dafür geplant, dachte ich, dass also dass es dir deutlich besser geht schon. Und dann habe ich gerade am ersten Tag nur die Rennhighlights gesehen, und dann hat ja gerade dein Abandonment hat's ja in die Rennhighlights geschafft.
Oh Gott.
Das stand dann einfach, also es ist halt dann immer so 7 Minuten Highlight, und
das
dann stand
ich gar
so
nicht mitgekriegt.
Lynn Teutenberg abandoned the race. Und dann war mir schnell klar, dass es wohl doch nicht so schick läuft wie gedacht. Aber ja, so ist es halt. Und es ist ja zumindest gut, dass die Teams da heutzutage mit sich reden lassen und sagen, ja gut, dann schicken wir dich da eben nach Hause und du erholst dich erstmal.
Ja, ich hatte dann auch viel Kontakt mit unserer Teamärztin jetzt in der ganzen Zeit, und das Team hat mir dann auch direkt einen Flug nach Hause gebucht, dass ich mich jetzt dann hier wiederholen konnte. Und es hätte ja auch funktionieren können. Also ich meine, gut, meine Form wäre so oder so jetzt nicht die beste gewesen. Aber so das Radfahren hier zu Hause, das locker, das ging ja auch beschwerdefrei. Aber diese intensive Belastung, das war dann einfach ein Schritt zu schnell. Und dann ja relativ schnell festgestellt, dass es nicht geht. Und dann halt einfach wieder gesagt, okay, es bringt nichts. Ich fange erstmal locker an, hier einen Aufbau zu machen.
Dabei wären die letzten beiden Etappen doch so entspannt gewesen bei der Vuelta.
Ja, hätte ich mich auch ganz doll drauf gefreut.
Ja, da bin ich mir sicher. Da kommen wir gleich dazu. Ich habe gerade kurz deine Tante angesprochen. Habt ihr da schon mal drüber gesprochen oder jetzt in deiner Concussion-Zeit über ihre Erfahrung, oder ist es was, worüber du schon mal mit ihr gesprochen hast?
Ja, nicht so richtig direkt. Also ich habe es natürlich mitbekommen, die ist ja 2013 bei ihrem letzten Rennen dann relativ schwer gestürzt, dass sie dann ihre Karriere auch frühzeitig beendet hat. Also sie wollte so oder so Ende des Jahres aufhören, ist dann aber bei Ronde van Drenthe oder Dwarsdoor Drenthe, ich weiß nicht mehr genau, eins von den beiden Rennen, halt schlimm gestürzt, aufs Gesicht gefallen und hat dann wirklich auch lang mit der Concussion zu kämpfen gehabt.
Sie hat auch, glaube ich, jetzt noch immer Beschwerden, oder? Manchmal
ja, so. Auch mein Papa ist ja schon nicht einmal auf den Kopf gefallen, also ist bei uns Familienproblem. Haben wir wenigstens alle eine Ausrede, wenn Mama was vergessen
oder sagen,
wenn's mal nicht so läuft.
Deiner Tante merkt man es zumindest nicht an, ne? Liebe Grüße an Lars.
Lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
Naja, du darfst dein Papa, ist ja mein ehemaliger sportlicher Leiter, darf ich ja auch manchmal zurückschießen. Er war ja auch nicht immer freundlich, ne? Ja, aber ihr habt, also das war jetzt was, wo du wahrscheinlich trotzdem von jung auf eher mehr Awareness hattest als andere.
Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir das in der Familie einfach schon hatten, war dann schon immer okay, aufpassen und so. Ich war dann auch nochmal beim MRT, um nochmal wirklich abzuchecken, dass auch wirklich nichts ist. Ja, und jetzt, wie gesagt, einfach wieder langsam aufbauen und dann sollte das alles passen.
Deshalb bin ich heute direkt mal mit Nils Pollitt gefahren, der in der Tourvorbereitung ist.
Richtig.
Um einfach ein bisschen langsamer reinzustarten. Na gut.
Naja, wir sind zusammen losgefahren. Wir waren auch eine größere Gruppe. Da konnte man im Windschatten, geht das ja dann doch ganz gut.
Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Ja, dann waren wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen bei der Vuelta kurz. Aber ich würde trotzdem, weil ja das Vuelta-Ergebnis gar nicht so unvorhersehbar war, wenn man sich die Ardennen-Klassiker angeschaut hat, würde ich einmal kurz über eigentlich Amstel Flash und Lüttich Bastogne Lüttich sprechen. Amstel, ich war da zum Zuschauen eigentlich, wir sind hingeradelt zum Kauberg.
An einem Tag dann hin und zurück oder war der Übernachter?
Nee, wir sind hingeradelt und auf dem Rückweg dann nur bis, oh Gott, wo sind wir in den Zug eingestiegen? Irgendwo hinter Aachen sind wir in den Zug eingestiegen. Deshalb, weil es sind ja dann doch irgendwie, wenn du hin und zurück fährst, 160. Und wenn du dann den Tag noch beim Rennen verbringen willst, dann ist echt ein sehr langer Tag. Und auf dem Weg hin ist einer Intervalle gefahren von uns, immer so ein Minuten Intervalle 400 Watt und dann so Standgas 2,30, 4 Minuten und das dann immer so 25 Minuten mäßig und das war dann perfekt, um einfach mit Zug dahin zu kommen, dass man auch nicht zu früh los musste. Und dann kamen wir eigentlich perfekt, um noch so die Peaks von den Frauenrennen zu sehen. Und da mussten wir noch ein bisschen auf die Männer warten, sind dann aber relativ zügig auch wieder zum Zug gefahren und mit dem Zug dann nach Hause, weil dann ist man ja super schnell in Köln. Und es lohnt sich auf jeden Fall, also alle, die in und um Köln wohnen oder auch ein bisschen weiter weg, so ein Tagesausflug mit einem Rennen, das ja auch noch einen Biersponsor hat, lohnt sich auf jeden Fall.
Das klingt ganz nett.
Ja, es war auf jeden Fall ein richtig guter Tag
für nach der Karriere.
Wir sind nur, es war erst so richtig super gutes Wetter und dann kam ja auf einmal so ein richtiger Wolkenbruch. Das war ein bisschen ein Dealbreaker, muss ich sagen, weil dann wurde es schon auch sehr kalt. Aber gut, das Bier hat von innen gewärmt. Und was natürlich auch spannend war das Rennen an sich, weil ich glaube, für die meisten doch eher überraschend, gewinnt Paula Blasi das Rennen, solo, nach einer Attacke, wo man sich so dachte, okay, da ist jetzt halt ein Break weg, die werden jetzt ein bisschen vorm Feld herfahren und dann kommt das eigentliche Rennen, aber nö.
Ja, ich habe dann gar nicht so viel geguckt, habe dann das Ergebnis angeguckt und dachte mir so, okay, krass, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Also ich meine, dass die stark ist, okay, das wusste ich vorher schon auch, aber dann jetzt so ein Rennen wie Amstel da zu gewinnen, das war auf jeden Fall schon überraschend. Aber dann bei der Vuelta hat sie das ja auf jeden Fall nochmal bestätigt, dass es kein Eintageserfolg war.
Ja, und vor allem auch eigentlich beim Rest der Ardennen-Klassiker. Also es war ja einfach so, okay, sie gewinnt Amstel, ja, und dann war man ja noch so, okay, kann mal passieren, sage ich jetzt mal, dass man sich halt auch verschätzt, was den Break angeht oder dass jemand, der vielleicht noch nicht, also sie fährt ja jetzt trotzdem erst seit 24 eigentlich Radrennen, also nur mal kurz zur Persona, Paula Blasi, die ist eigentlich Triathletin oder vor allem Duathletin gewesen, hat dann wegen einer Verletzung 24 aufs Rad gewechselt, ist da dann auch mal ein Radrennen gefahren und hat dann gemerkt, ach, macht mir eigentlich viel Spaß, sonst mache ich eigentlich auch ganz gut und ist dann eigentlich noch im selben Jahr, weil sie dann Katalonien-Meisterschaften, glaube ich, gewonnen hat, sowohl Straße als auch Zeitfahren, bei den spanischen Meisterschaften auch ganz vorne reingefahren ist, dann auch die WM gefahren. Und ich weiß noch, dass ich damals die WM in Zürich kommentiert habe und da ist sie nämlich das Zeitfahren schon auf einem UAE-Rad gefahren. Also es war noch abgelabelt und so, aber man hat halt schon gesehen, ah okay, da geht die Reise wohl hin. Dann war sie auch im Development-Team 25 und dann aber sehr, sehr schnell eigentlich im World-Tour-Team, weil sie da einfach dann auch schon richtig stark gefahren ist, dann auch Europameisterin wurde, U23 und halt einfach wirklich sehr schnell von, ich habe jetzt den Sport gewechselt zu, ich fahre hier nicht nur irgendwie mal mit und gucke mir das Ganze an und lerne so ein bisschen, sondern ich fahre einfach vorne, ganz vorne mit rein. Ja, genau, das einfach mal kurz zu der Person. Und dass man da sagt, wie bei einer Kristen Faulkner auch am Anfang, man unterschätzt, wie stark die Person eigentlich ist und wenn sie in einem Break ist, dann kann die das auch bis zum Ende fahren, dachte man sich so, ja, kann in Amstel mal passieren. Aber dann ist sie in Flash, wird sie Dritte und Lüttich Bastogne-Lütte fährt sie als Fünfte rein. Also so oder so auf jeden Fall Top-Ergebnisse, wo ja auch viele Leute erstmal ein paar Jahre Rennen fahren müssen, um das bei den Klassikern überhaupt hinzukriegen und dann auch einfach noch in dieser Reihenfolge. Aber um kurz Amstel abzuschließen, also Paula Blasi gewinnt mehr oder weniger überraschend, schon mehr überraschend, würde ich sagen, als weniger. Auch wenn man natürlich schon einschätzen konnte, dass sie ziemlich stark ist. Und dahinter, würde ich sagen, für Kasia-Fans erfreulich, sprintet Kasia Vollering ab und wird damit Zweite, aber gewinnt wieder Amstel nicht, weil vorne jemand raus ist. Aber zumindest hat sie ihre Attacke mal ein bisschen besser getimt am Kauberg als sonst, würde ich sagen. Und damit ist das Podium komplett. Wahrscheinlich hätte Vollering, also ich würde sagen, sie war schon die Stärkste an dem Tag eigentlich und wird überraschend Dritte. Aber ich glaube, sie ist dann im Vergleich zu Kasia nicht so gewöhnt, Rennen alleine zu fahren. Und ich glaube, FDJ hat einfach so ein bisschen verpasst, das Rennen zu kontrollieren, so wie sie es, glaube ich, jetzt als Team sonst hatten. Und dann wirklich vielleicht auch Vollering dieses strukturierte Brauch. Weiß ich nicht, Theorie, aber ja.
Ja, ich meine, die sind ja schon die ganzen Klassiker super kontrolliert als Team und auch als Gemeinschaft gefahren und hatten einfach auch viele Leute vorne, und wenn dir das dann wegfällt, dann kann es ja schon mal sein, dass sich das so ein bisschen auch aus dem Konzept bringt, wenn du das einfach so gewöhnt bist die ganze Zeit.
Aber nichtsdestotrotz trotzdem starkes Ergebnis, aber ich glaube, sie, ich würde sagen, so wie man Vollering kennt, war sie jetzt nicht 100% zufrieden damit, das Podium nur zu komplettieren und es nicht anzuführen. Aber das hat sich dann in der folgenden Woche schon geändert.
Das hat sie dann danach, die Rennen dann dafür ganz gut hingekriegt.
Genau. Ja, Flash Wallon, eigentlich immer so ein Rennen, am Ende gewinnt der, der eigentlich am stärksten an der Mode Hui fährt.
Wobei sich das jetzt im Vergleich zu den Männern ja bei den Frauen schon viel mehr vorher auseinandergefahren hat. Die Männer sind ja in die Mur mit einem Riesenfeld noch reingefahren oder in einer richtig großen Gruppe. Bei den Frauen waren es ja schon gar nicht mehr so viele. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es waren. Aber eine eher kleinere Gruppe, weil sie einfach am Berg davor ja dann schon alles auseinandergefahren haben.
20 Fahrerinnen, habe ich mir aufgeschrieben, sind ungefähr in die Mauer reingefahren, ja.
Und da ist dann Demi einfach super stark. Die ist ja einfach im Sitzen von vorne das Ding hochgefahren und alle sind am Hinterrad abgefallen. Das war wirklich.
Aber da würde ich mal behaupten, je kleiner die Gruppe, die dann am Ende in die in den finalen Anstieg reinfährt, desto mehr ist entscheidend, wer der Stärkste ist, weil ich sag mal so, wenn du jetzt mit dem kompletten Fahrerfeld reinkommst und du fährst ganz hinten rein, kannst du noch so stark sein, kommst vorne nicht raus.
Ja, es war ja bei den Männern dann so ein bisschen mit Mauro Schmidt so, der dann halt einfach die Einfahrt nicht so gut hingekriegt hat und dann super stark gefahren ist. Aber wenn du halt einfach schon zu weit hinten kommst, dann musst du schon so viel gut machen auf die Spitze, dass das dann halt auch nicht mehr reicht. Und das ist bei der kleineren Gruppe ja dann einfach nicht so entscheidend, selbst wenn du da auf Position 20 reinfährst. Dafür ist der Anstieg hart genug, dass das dann alles noch machbar ist.
Definitiv. Und ja, Vollering hat da eigentlich das bestätigt, was man in Amstel eigentlich gesehen hat. Sie ist die Stärkste im Feld und das hat sie dann auch wirklich bei Flash gezeigt. Gewinnt dann da das Rennen vor Puck Pieterse und Paula Blasi, die auf Platz 3 reinkommt.
Puck, crazy Finale.
Ja.
Wenn man das gesehen hat, wie sie dann, die sah die ganze Zeit schon so tot aus und dann hat sie da nochmal angefangen zu sprinten und dann musste Vollering ja dann auch nochmal aus dem Sattel gehen und auch nochmal einen Sprint fahren, weil sie dann gesehen hat, wie schnell Puck dann von hinten kam. Aber das war schon krass, wie sie da auf einmal dann nochmal ankam.
Ja, ja. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist so dieses Cross-Ding. Also dieses, ich bin komplett tot und ich kann mir trotzdem nochmal eine einschenken.
Ja, dann nochmal einen Sprint geht immer noch.
Genau, also die Crossfahrer sind ja auch schon echt sehr, sehr gut. Eine krasse Laktattoleranz, wie auch auf der Bahn einfach, dann doch nochmal einmal drüber zu gehen, was man glaube ich auf der Straße dann gar nicht so häufig so extrem macht, wie wenn man das den ganzen Winter bei so Ein-Stunden-Rennen eigentlich trainiert.
Ja, ich meine, wenn man das überlegt, du fährst ja die ganze Zeit schon am Limit da den Berg hoch und dann am Ende nochmal aus dem Sattel zu gehen und zu sprinten, in der Form, das ist schon, probiert das mal zu Hause aus, fahr mal den Berg schnell hoch und versuch dann noch oben mal aufs Ortschild zu sprinten oder so. Das ist allein schon die Überwindung, da dann nochmal aus dem Sattel zu gehen und nochmal richtig reinzutreten, ist glaube ich schon, was viele bricht.
Wenn schon alles brennt und die Lunge,
ja, wenn du schon so Krampfansätze hast, ja. Und dir alles wehtut und du schon gar nicht mehr richtig gucken kannst, dann nochmal aus dem Sattel zu gehen und dann nochmal einen Sprint zu ziehen. In der Form. Und dann wurde es ja auch wirklich nochmal eng, dann, dass sie da von hinten rankam.
Aber wir übernehmen hier keine Verantwortung. Wenn Lynn euch jetzt sagt, macht es zu Hause mal nach. Passt gut auf euch auf, ja?
Vielleicht nicht ganz so tief gehen auf die abgesperrter Straße.
Genau. Ja, dann am Ende als letzter Klassiker, ich verabscheue das Rennen zutiefst, zumindest es aktiv zu fahren, Lüttich-Bastogne-Lüttich. Auch da, was soll man sagen, die stärkste Fahrerin im Feld fährt an der Redoute eigentlich weg und lässt alle stehen wie Pogacar in seinen besten Zeiten, die immer noch an. die immer noch andauern, aber plötzlich kommen so 19-Jährige und hängen sich hinten rein. Ja, auch Wahnsinn, fährt weg. Und ich meine, sie fährt solo weg und wird verfolgt von keiner geringeren Kombi als Nivea Dommer, Pieterse und Van der Breggen, die ja auch alle einfach treten können. Und sie fährt trotzdem einfach solo ins Ziel.
Ja, unfassbar stark. Also da, ich meine, außer dann dem dritten Platz, die hätte ja dann einfach komplett eine Siegesserie dann gehabt, auch mit Flandern vorher noch und so. Eine sehr starke Saison, Wollering, und da extrem beeindruckend, wie sie das dann auch macht.
Ja, also ich glaube, sie kann durchaus zufrieden sein mit dem Frühjahr und FDJ dementsprechend auch mit auch Franzis Sieg in Roubaix. Haben die, glaube ich, so schon, und Chabis Sieg in Strade Bianche, also ich glaube, die haben schon einfach wirklich die großen Dinger abgeschossen.
Ja, auf jeden Fall das Team der Frühjahrssaison, würde ich sagen.
Definitiv. Dann kommen wir schlagartig schon zur Vuelta, weil da meldet sich ein Team zurück, würde ich sagen. SD-Works ist wieder da.
Ja, ich meine, die hatten schon auch einige Ausrufezeichen, sage ich mal, bei den Klassikern, wo man sie mitgekriegt hat, aber lang nicht in der Dominanz, wie sie halt die letzten Jahre einfach da zu verordnen waren.
Genau, und halt
das
eher,
haben sie jetzt aber bei der Vuelta dann auf einmal wieder gezeigt.
Genau, weil, was man halt von SD-Works eher gewöhnt war, dass sie Rennen kontrollieren, dass sie einfach das Team sind, das nochmal irgendwie so eine Schippe draufsetzt bei Teamtaktik, bei durch Dinge so durchdenken. Und klar hatten die dann auch Erfolge, aber jetzt einfach mit drei verschiedenen Fahrerinnen Etappen zu gewinnen, ist ja auch schon mal ein Ausrufezeichen. Und man muss sagen, Anna van der Breggen, die jetzt am Ende auf dem GC auf Platz 2 reinfährt, ist gleichzeitig für mich die beste Edeldomestik in den flachen Etappen. Also ich glaube, sowohl das GC-Trikot auf Lobkopeckis Schultern als auch der Etappensieg ohne Van der Breggen auf jeden Fall nicht in der Form möglich. Und die hat ja wirklich alles richtig gemacht, aber da kommen wir gleich noch dazu. Und einfach auch sowohl eine sechste Etappe für sich zu entscheiden in Anstiegen, aber auch bei der einzigen wirklichen Bunch-Sprint-Ankunft auf Platz 2 reinzufahren, das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, auf jeden Fall beeindruckend. Ich meine, das ist jetzt ihre zweite Saison seit ihrem Comeback und das zeigt auf jeden Fall, dass sie jetzt im Vergleich zu letztem Jahr, finde ich, da nochmal einen deutlichen Sprung gemacht hat, wenn man jetzt überlegt, wie sie letztes Jahr noch bei der Vuelta gefahren ist. Da hat sie auch eine Etappe gewonnen, aber ganz andere Dominanz jetzt einfach, wie sie da mitgefahren ist, halt auf allen Etappen und auch super wichtige Helferin, wie du gesagt hast, halt auf den flachen Etappen.
Man hat halt irgendwie so das Gefühl, sie hat jetzt durch ihre bessere Form auch noch mehr Übersicht im Rennen, beziehungsweise die Übersicht hatte sie wahrscheinlich schon vorher, aber kann jetzt eigentlich das, was sie vorher aus dem DS-Auto gemacht hat, innerhalb des Rennens machen und sofort umsetzen. Und das ist schon sehr eindrücklich. Da können wir gleich bei Etappe 4 eigentlich nochmal drüber sprechen, weil da hat man es, finde ich, mit am besten gesehen. Aber wir fangen bei Etappe 1 an. Ja, eigentlich muss man erstmal zu sagen, zu Vuelta oder zu Grand Tours in Frauenrennen, weil mich jetzt auch wieder viele gefragt haben, so im privaten Umfeld, warum sind die so kurz bei uns oder bei den Damen?
Das frage ich mich auch. Ich hätte die auch gerne ein bisschen länger.
Ja, ich glaube, es ist so eine, ich würde behaupten, es ist so ein bisschen eine Gesamtkombination aus es ist eh schon schwierig für die Rennveranstalter, große Rennen zu veranstalten und die lange zu veranstalten, weil einfach nicht so viel Geld da drin steckt und auch nicht so viel Sichtbarkeit. Und das Gleiche gilt für die Teams. Also wenn ich überlege, bei den längeren Etappenrennen wurden irgendwelche Swannies von extern dazu gekauft, die dann wirklich über die Zeit auch dann fürs Team da waren, weil parallel dann noch andere Rennen laufen, dann war es immer ein absolutes Nightmare, weil es dann doch nur einen Bus gibt und dann muss der da eine Woche bleiben. Wenn man das jetzt über 3 Wochen zieht, ich glaube, dafür ist einfach die Teamgröße noch nicht da. Dann, also bei den meisten, ich glaube, bei den Teams, die ein Männerteam angeschlossen haben, schon eher. Aber bei den kleineren Teams wird es schwierig und dann halt einfach auch finanziell die Leute über diesen Zeitraum zu bezahlen für ja eigentlich einen 24-7-Job, den man so als Swanee hat, ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu früh.
Ja, ich glaube, 3 Wochen ist unrealistisch, gerade in nächster Zeit und muss ja auch nicht sein, aber so ein bisschen länger dann auch zu sagen, okay, die lösen sich halt einfach von den anderen normalen Rundfahrten, die wir haben, sage ich mal, bisschen hervor. Dann, man könnte ja auch einfach mal 10 Tagen oder 2 Wochen anfangen.
Ja, und das, man muss ja sagen, schon mal, der Giro früher war ja auch 10 Tage lang.
Genau, ja. Da einfach wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt eine längere, man kann ja dann auch mit einem Ruhetag arbeiten und sowas. Und klar, logistisch ist das immer ein Riesenaufwand und gerade für die kleineren Teams, auch für uns, wir haben halt nicht so viele Fahrerinnen dann mit Verletzten und so. Hätten wir andere Optionen gehabt, da andere Fahrerinnen hinzuschicken, dann wäre ich auch nicht die Erste gewesen, die da auf der Liste gestanden hätte, aber dem Team ist dann irgendwann auch nichts anderes mehr übrig geblieben, als Linda dann krank geworden ist. Dementsprechend, klar, ist das für alle ein großer Aufwand, aber so ein bisschen länger würde, glaube ich, auch den meisten nicht schaden, beziehungsweise wäre auch realistisch. Und ich hoffe auch, da wird sich die nächsten Jahre dann hinarbeiten, dass wir zumindest in die 10-Tage-2-Wochen-Richtung dann auch mit den Grand Tours gehen.
Ja, weil es jetzt halt doch auch immer dieser klassische Verlauf ist, so man hat irgendwelche Rolling Stages oder Flat Stages, die entweder im Sprint aus einer kleinen oder einer großen Gruppe entschieden wird, dann hat man so die Leute, die das, sage ich jetzt mal, relativ krass überstrahlen, weil sie halt lange in den Leader-Jerseys sind, egal in welcher Klassifikation. Und dann geht's auf einmal in die Anstiege, dann gibt's 2 Etappen und dann gewinnt jemand die Rundfahrt, den man eigentlich vielleicht die ersten 5 Tage, 6 Tage gar nicht gesehen hat. Und ich glaube, gerade für Zuschauerinnen, die nicht ganz so tief in der Materie drin sind, macht es dann manchmal gar keinen Sinn.
Ja, das ist richtig. Und dann auch so für das allgemeine Rennenfahren dann auch, wie bei den Männern, dass es dann halt so Breakaway-Stages auch und so gibt, das gibt es halt mittlerweile eigentlich, also gibt es halt wenig, weil dann die ersten Etappen alle dann noch nervös sind, das zusammenzuhalten. Keiner hat schon so richtig viel Zeit verloren, dass man sagt, okay, wir lassen jetzt hier eine größere Gruppe, die halt alle schon über 20 Minuten haben, fahren. Weil wenn dann einfach die 2 Bergetappen am Ende kommen oder die 2 schweren, ich meine, Flachetappen bei der Vuelta war jetzt auch bisschen übertrieben, weil die hatten alle um die 2000 Höhenmeter, die waren jetzt alle nicht leicht. Aber ja, das würde nochmal so eine ganz andere Dynamik auch in die ganze Rundfahrt bringen, deswegen.
Ja, vor allem auch jetzt hat man ja, wir müssen jetzt gleich nochmal kontrolliert in die einzelnen Etappen gehen, aber auch so zwischen Etappe 6 und 7 sieht man, Etappe 6, eine Anna van der Breggen fährt wie losgelöst, obwohl sie am Vortag gestürzt ist, aber dann vielleicht so ein bisschen die Kombination aus Ermüdung plus Sturz sorgt dann dafür, dass sie doch nicht mehr so krass dominiert am Folgetag. Und dann würde man sich halt fragen, was passiert denn, wenn es jetzt vielleicht noch 2-3 Tage länger geht? Und was passiert dann mit einer jungen Fahrerin wie Paula Blasi, die vielleicht dann doch nicht die Kilometer in den Beinen hat, die jetzt eine Van der Breggen hat? Und was passiert dann mit einer Pauline oder mit einer Kasia? Das kann ja auch die Dynamik von einem Rennen komplett verändern. Und natürlich auch dann einen viel größeren Augenmerk eigentlich auf Teamarbeit leisten, weil es halt doch einen Unterschied macht, diese kleinen Dinge, dann komme ich an meine Flaschen, wie ernähre ich mich über einen Zeitraum von eben 14 Tagen und nicht nur 7 Tagen.
Ja klar, da macht es auf jeden Fall nochmal einen viel größeren Unterschied, je länger die Rundfahrt dann ist. Dann kommen halt auch so Sachen wie, okay, dass Van der Breggen halt in den ersten Tagen relativ viel arbeitet, dann auch für die anderen Fahrerinnen, weiß man dann auch nicht, okay, vielleicht hätte es am Ende dann hinten raus ein bisschen anders ausgesehen, hätte sie da ein bisschen ihre Körner geschont. Ja, das würde auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Dynamik reinbringen und nicht, dass die Rennen jetzt so schlecht sind, wie sie jetzt sind, aber ich denke, es wäre schon nochmal eine coole Chance, auch fürs Frauenfeld dann da längere Rundfahrten zu haben.
Absolut, aber so haben wir jetzt zumindest nur die Recap von 7 Etappen und nicht von 14. Also wir gehen mal zur Etappe 1. Es wird mit dem Sprint auch das Führungstrikot, das rote, vergeben und das holt sich im Sprint Noemi Rueck von IF. auch wirklich sehr dominant und verdient.
Ja, super starkes Finale. Es war ja so ein Bergauf-Sprint von knapp einem Kilometer, relativ schwer. Und da ist sie wirklich super dominant dann gefahren. Franzi auch wieder super stark.
Kommt auf Platz 3 rein.
Und ja, aber Noemi da super, super gut gefahren. Da war ja der Sturz auf der Abfahrt vorher, was ja alles dann so ein bisschen auseinander gefetzt hat, sage ich mal. Und da muss man, glaube ich, Marianne Voss vor allem nochmal rausheben, die da auch stürzt und dann trotzdem noch auf Platz 7 ins Ziel kommt, was schon mal eine super krasse Leistung ist, dass sie da überhaupt nochmal zurückgekommen ist ins Feld, weil meine Teamkolleginnen haben auch gesagt, ja, die waren dann auch in dem Sturz. Und die eine so, ja, ich war bei Marianne am Rad, ich konnte einfach nicht mitfahren. Ja. Am Rad, die ist einfach so stark von vorne, dann ist sie einfach weggefahren. Also super stark und dann ist sie dann auch auf Platz 7 gesprintet. Und dann kam ja hinterher raus, dass sie Schlüsselbein gebrochen hatte.
Ja, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben. Also wirklich krasser Respekt wieder. Man merkt halt einfach, die Frau, das ist halt auch so, also dafür muss man es ja auch wirklich wollen. Und dass man das nach, wir haben beim letzten Mal, oder ich habe mit Franzi drüber gesprochen in der im Gastteil, nach 250 Siegen in der Karriere, dass man dann aber sagt so, ich fahre da jetzt wieder ran, ich versuche jetzt alles, um diese Etappe zu gewinnen, mit einem gebrochenen Schlüsselbein, nach einem doch relativ, also der Sturz sah ja schon auch relativ heftig aus, schon einfach wirklich beeindruckend.
Total, also ich meine, die ist nicht ohne Grund eine Goat. Im Frauenradsport.
Ja, leider dann aber raus mit dem gebrochenen Schlüsselbein. Dann sind wir schon in Etappe 2. Da gibt es auf jeden Fall ein richtig hektisches Finale und leider auch wieder Stürze. Und auch Stürze, die tatsächlich wieder Einfluss haben auf den GC.
Ja, es war also, ich habe das dann mitgekriegt, dass Noemi gestürzt ist. Ich hatte dann nicht geguckt, weil ich dann ja am Flughafen war und nach Hause geflogen bin und ja dann auch mit Bildschirmzeit und sowas schon versucht habe, die so gering wie möglich zu halten.
Sehr gut.
Und dann habe ich das dann mitgekriegt, dass sie gestürzt ist und dann habe ich halt extra nochmal reingeguckt und ich fand den Sturz so komisch, habe mir den auch echt öfter nochmal angeguckt, weil man so gar nicht so richtig herausfinden konnte, warum sie da überhaupt gestürzt ist, finde ich, weil die sind einfach in einer Reihe gefahren und dann hängt sie sich irgendwie am Rad vorne auf, aber auch nicht, weil sie irgendeine Welle gefahren hat oder so. Hängt sich am Rad auf und stürzt da echt total unglücklich gegen diese kleine Erhöhung auf der rechten Seite. Und ist dann im roten Trikot leider ja dann ausgeschieden und muss jetzt auch in der Schulter operiert werden und so. Ja, super unglücklich. Also
total. Und es sieht auch wirklich nach so einer unguten, Verkettung von Umständen aus, weil irgendwie geht Ciabocco, die ja dann auch stürzt und leider auch dann raus ist, die noch das Rennen zu Ende fährt im Young Rider Jersey, da aber auch das Führungstrikot in der Klassifikation verliert und dann auch am Folgetag auch draußen ist mit auch, ich weiß gar nicht, was sie gebrochen hat, irgendwas hat sie gebrochen, wahrscheinlich auch weiß Schlüsselbein, ich weiß es aber auch nicht. Die fährt irgendwie so leicht rein, weil vorne Gravel kommt. Also sie zieht sozusagen zu Noemi Rueck rüber. Vorne steht Bunnell auf und deshalb fährt Kerbol, die vor Rueck ist, so ein Stück nach hinten oder lässt eigentlich nur einen Tritt aus. Und dann hängt sie sich auf und hat aber, weil die Ausweichmöglichkeit von Ciabocco eigentlich weggenommen wurde, kann sie es eigentlich auch nicht aussteuern. Also es ist einfach so diese Kombination, glaube ich, aus diesen drei Sachen, kommt es dann zu diesem wirklich blöden Sturz in Reihe 2, die dann leider wirklich die beiden Leader-Jerseys ja rausnimmt. Super ärgerlich. Gute Besserung an beide an der Stelle. Im Finale kommt es dann auch fast zum Massensturz. Aber keine Ahnung, wie es funktioniert hat, dass da keiner stürzt, aber das war ja auch mehr Glück als Verstand oder Können, ich weiß es nicht.
Ja, da haben zum Glück alle irgendwie gut reagiert. Ja, ich meine, so ein Massensprint ist immer ein hektisches Zugange sein. Da versucht halt jeder zu kämpfen und seine Linie irgendwie zu fahren. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr knapp da, als Kopecky dann da rausfährt. Sie hat sich ja dann auch hinterher ein bisschen aufgeregt, dass sie da dann distanziert wurde. Muss ich jetzt sagen, ich meine, die hat ihre Fahrlinie schon sehr deutlich geändert. Und klar muss sie rausfahren, um halt quasi an ihrer Anfahrerin vorbeizufahren. Aber die ist halt ja schon einige Meter zur Seite gefahren. Die ist jetzt nicht, ich fahre jetzt mal an meiner Anfahrerin vorbei, sondern ich fahre jetzt hier von rechts nach links rüber.
Ja,
und dann wurde es halt einfach eng.
Genau, und dann kann sie hat ja dann auch eine gelbe beschweren. Karte bekommen. Sie ist ja dann auch Platz 15 auf Platz 36 relegated worden. Nicht ohne Grund. Und ich glaube einfach, wenn man sich das Finale dann nochmal anschaut, also zum einen, es war einfach ein super hartes Finale. Paula Blasi attackiert dann nochmal und fährt das Feld eigentlich auseinander. Und da fängt es auch schon wieder an mit Anna van der Breggen als Edeldomestik, die sich dann wirklich von der Führung eigentlich zurückfallen lässt, um Kopecky wieder fortzufahren. Und ich glaube einfach, Kopecky hat da schon komplett über Kreuz geguckt, weil man sieht ja, sie sieht ja sonst immer entspannt auf dem Fahrrad, aber die schnappt nach Luft wie so ein Fisch im Trockenen. Die Schultern bewegen sich. Und ich glaube, dass das einfach so, das war so ein Verzweiflungsakt. Ich stehe jetzt auf und versuche irgendwas. Und dann kam doch nicht mehr super viel raus, weil ich habe die Peak Power von Shari Bussoit, die dann am Ende die Etappe gewinnt, gesehen. Und die Peak Power war irgendwie 750 Watt oder sowas. Damit gewinnt man jetzt nicht unbedingt einen
Sonst
Sprint.
Gewinnt man damit keinen Massensprint, ja.
Sicher nicht. Und das sieht, also daran sieht man eigentlich, das war wirklich Not gegen Elend. Also im Sinne von, da waren einfach alle schon ziemlich tot da oben.
Ja, es war super hart. Ich meine, wie gesagt, das waren jetzt alles keine Flachetappen, die ersten Etappen. Ja. Die waren alle schon super hart, wie die auch gefahren wurden. Und klar, wenn du dann so im Laktat schon drin stehst und da schon so grau bist. Und da muss man halt auch dazu sagen, in dem Moment, wo sie rausfährt, war sie ja auch alleine. Und dann kam halt ja Bashari halt so schnell von hinten, dass sie sich dann quasi halt auf der linken Seite getroffen haben. Und dann wurde es halt eng. Aber in dem Moment, wo Lotte rausfährt, hat sie halt ja aber auch noch niemanden gesehen, der von links kam. Ja. Da war ja einfach noch niemand. Nichtsdestotrotz ist sie da einfach zu weit einfach rübergefahren, meiner Meinung nach. Was auch hätte ja nicht sein müssen. Wo wollte sie da hin?
Ja, genau.
Also ja. Warum musst du dann nochmal nach ganz links fahren?
Das passiert halt, glaube ich, einfach,
kein kürzerer Weg oder so.
Nee, ich glaube, es passiert halt einfach wirklich, wenn du einfach richtig breit bist.
Ja, auf jeden Fall.
Nur noch versuchst, irgendwas nach vorne hinzukriegen. Franzi wird dadurch leider auch ein bisschen behindert in ihrem Sprint, muss da auf jeden Fall ein, zwei Tritte rausnehmen. Zum Glück geht sie nicht zu Boden und auch sonst niemand. Aber damit Bussoit gewinnt die Etappe. Franzi kommt auf Platz 2 rein, Evita Music auf Platz 3. Und damit ist Franzi auf einmal im Führungstrikot.
Ja, ich meine, ärgerlich so ein bisschen für den Etappensieg, wenn sie da vielleicht nicht behindert worden wäre. Wobei ja Shari auch behindert worden ist davon und ja dann trotzdem gewonnen hat. Also man weiß es nie. Aber auf jeden Fall ja dann gutes Ende mit dem Führungstrikot für Franzi.
Und man muss an der Stelle noch erwähnen, wenn man sich das Finale anschaut, der Ortschild-Sprint kurz vorm Finale geht an Liane Lippmann.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Und ich habe ihr schon ein Foto geschickt und habe sie beglückwünscht zur eigentlich wichtigen Wertung, muss man sagen.
Richtig.
Ja. Kommen wir zu Etappe 3. Lynn macht erst mal Pro-Cycling-Stats auf hier.
Ja, ich komme dann immer durcheinander. Ich bin auf den Kopf gefallen. Ich muss es mir vergönnen.
Ja, es liegt in der Familie, ne?
Ja, so. Muss ich jetzt hier nochmal mir vor Augen führen, welche Etappe das war.
Ich sag mal so, es gab 3 Attacken von einem Team gegen Ende und eine funktioniert.
Ja, und das ist auch eine Fahrerin, die das immer ganz gut kann mit den Attacken.
Ich wollte gerade sagen, ihr kennt euch ja auch ganz gut, ne?
Cedrine war ja mal meine Teamkollegin, die hat auf jeden Fall ordentlich Wumms dahinter und wenn die dann mal antritt und da die Lücke bekommt, dann wissen das ja aber auch eigentlich alle, dass es gefährlich werden kann und dann hat es ja auch geklappt und dann konnte sie da die Etappe stark gewinnen.
Genau, sie hat in der Tour 24 schon mal so eine Etappe gewonnen, aber deutlich weiter weg vom Ziel. Diesmal musste sie nur 2 Kilometer retten, hat es auch getan mit so knapp 4 Sekunden. Davor hat schon Kristen Faulkner einmal versucht zu attackieren, dann Alice Towers, Bei ihr hat es am Ende funktioniert, aber auf jeden Fall perfekte Teamarbeit von IF an der Stelle, die einfach eine nach der anderen geschickt haben und dann mit dem Etappensieg belohnt wurden. Der zweite an der Stelle für IF, nachdem Rueck leider raus ist, also so ein bisschen Highs und Lows fürs Team IF. Aber auf jeden Fall ein sehr cooler, also ich finde so ein cooler Etappensieg. Ich mag so Late Attacks, finde ich immer ganz spannend, wenn man bis zum Schluss nicht weiß, ob es klappt.
Ja, es bringt auf jeden Fall die Spannung nochmal richtig hoch. Und da muss man dann auch sagen, ich meine, wenn deine Leaderin im Führungstrikot halt da so stürzt, ist auf jeden Fall ein großer Dämpfer fürs ganze Team, dass sie da dann so sich zurückgekämpft haben und dann am nächsten Tag direkt mit einem Etappensieg wieder angegriffen haben, ist auf jeden Fall cool. Und da kann man auch mal gucken, die haben sich alle die Haare gefärbt nach dem Etappensieg von Noemi. Alle eine pinke Strähne oder so ein bisschen pink in die Haare. Fand ich auf jeden Fall auch sehr witzig. Einfach so im Essensraum da auf spontan irgendwie, also was heißt auf spontan, aber dann da alle die pinke Farbe in die Haare geschmiert.
Ja, vor allem, du musst ja auch vorher erstmal, also um pink reinzukriegen, wenn du jetzt nicht wirklich hellblond bist, musst du auch erstmal blondieren. Die haben ja auch drunter dann erstmal blondiert.
Ja, die haben
also
da
das ist schon ein bisschen Aufwand.
Und dann, ich weiß auch nicht, ob ich das also so gern für meine Haare gehabt hätte, weil das zerstört ja schon noch einiges, wenn du da ohne professionelle Hilfe da einfach mal anfängst, dir im Essenssaal die Haare zu blondieren und da pinke Farbe drauf zu klatschen. Das kann auch schief gehen.
Du sprichst mir hier mit jemandem, der seine Jugend mit grünen Haaren und roten Spitzen verbracht hat. Ich kenne das sehr gut, wie man seine Haare kaputt machen kann, wenn man bunte Farbe reinkriegen möchte. Ja, es hat der Performance aber nichts abgetan. IF holt den zweiten Etappensieg und Kopecky fährt zum zweiten Mal Silber ein, kommt als Zweite ins Ziel vor Van Damme für Wismar Liesebike, die eigentlich auch immer stark fahren, aber jetzt gar nicht mal so belohnt wurden mit Erfolgen, also zumindest auf dem Papier, sage ich jetzt mal, zumindest in den ersten flacheren Etappen. Natürlich ein bisschen Pech mit Voss. Ich glaube, wenn Voss drin geblieben wäre und auch mit der Performance auf Etappe 1, wäre die auf jeden Fall eine Anwärterin gewesen für ganz einige Etappen.
Ich wollte gerade sagen, die lagen ja eigentlich alle ganz gute Etappen, dass sie da hätte richtig angreifen können. Und ich denke auch, das war einfach der Plan vom Team, sie als Leaderin da zu haben für die Etappen. Und wenn die dann natürlich wegfällt, ist es auch immer schwierig, sich dann da in der Rundfahrt nochmal umzustellen.
Ja.
Deswegen aber mit Sarah van Damme auf jeden Fall haben sie ja ein paar gute Ergebnisse trotzdem eingefahren.
Definitiv. Ich würde aber trotzdem sagen, so für die Präsenz, die sie im Rennen zeigen, leider nicht mit dem Erfolg belohnt geworden, den sie hätten oder den sie verdient gehabt hätten. So geht der Satz, glaube ich, zu Ende. Franzi bleibt im Leader-Jersey, immer noch in Rot, und wir gehen in Etappe 4. Und da, wir haben gerade über Kopecky gesprochen, die schon zweimal auf Platz 2 reingekommen ist und einmal relegated wurde an einem Tag, wo es auch hätte klappen können. Diesmal
hat es dann endlich geklappt.
Diesmal hat es dann endlich geklappt.
Ja, es hat mich schon auch ein bisschen gefreut, weil wenn du die ganze Zeit so knapp da dran bist, und was ja auch zeigt, dass sie einfach gute Form hatte jetzt für die Vuelta, dass es dann jetzt da endlich geklappt hat. Wo man halt aber auch sagen muss, das war einfach auch überragende Dominanz von SD-Works, wie sie das da angefangen haben mit Anna van der Breggen, die ja dann auch sogar noch Zweite wird, weil sie das einfach so krass angefangen haben und das Timing da so gut hingekriegt haben in dem bisschen tricky Finale.
Voll. Also und vor allem, weil eigentlich jeder weiß, okay, ich nutze den SD-Works-Train. Franzi ist am Hinterrad von Kopecky. Shari ist wieder am Hinterrad von Kopecky, beziehungsweise ein bisschen seitlich versetzt und wild dran. Und Van der Breggen sieht das und denkt sich so, nee, das Hinterrad nehme ich mir. Und klar, sozusagen ungeschriebenes Gesetz, ihre eigene Teamkollegin darf ans Hinterrad. Und damit ist das Ding dann im Endeffekt gelaufen. Und Kopecky gewinnt die Etappe vor Van der Breggen, also wirklich richtig guter Move. Und damit geht dann auch das rote Jersey von Frantis Schultern auf Lottes Schultern. Und Kopecky geht in Rot in die fünfte Etappe.
Ja, das war dann irgendwie ein bisschen schade für Franzi, dass dann da mit den Bonussekunden Lotte quasi dann noch an ihr vorbei gefahren ist. Liane auch wieder starkes Finale gefahren. Also ein bisschen früh halt losgefahren, aber es war dann mit den Kurven halt vorher auch schwierig, das Timing dahin zu kriegen. Und ist da quasi dann als Erste rum, hat dann halt nicht ganz gereicht, auf der Zielgeraden ist dann Siebte geworden. Das war auch das Finale, wo die Gitter umgefallen sind.
Ja, das war ganz komisch. Ganz
verrückt. Ich habe erst gar nicht verstanden, was da abgeht.
Und wo die herkommen auf einmal. Was machen die jetzt denn
da? Ja. Da sind einfach, was war das, 150, 100 Meter vor Ziel, lagen da einfach 4, 5 Absperrungen. Das Motorrad hat das dann auch so abgeschirmt. Ich meine, zum Glück war das da eh schon alles total langgezogen durch die Kurven vorher. Aber das hätte auch schief gehen können, wenn da jemand reingefahren wäre.
Ja, definitiv. Und das sind ja dann auch gerade mit den Gittern oder wenn Metall generell involviert ist, hat man ja jetzt auch bei den Männern beim Giro bei Adam Yates gesehen, geht es meistens nicht richtig gut aus. Deshalb Glück im Unglück, Kopecky dann im Leader-Jersey. Da haben wir jetzt schon einige Podium-Finishes für SD-Works. Wir haben jetzt einen Etappensieg für SD-Works mit einer zweiten Teamkollegin direkt auf dem Podium. Und in der fünften Etappe geht es genauso weiter. Man muss sagen, die dritte Fahrerin darf auch ran. Und da muss man halt echt sagen, darf ran, weil, wer sagt du?
Ja, es war quasi geschenkter Etappensieg für Micha Bredewold. Was heißt geschenkt? Ich meine, in dem Moment da vorne zu sein, da ist nichts geschenkt. Das zeigt auch, dass sie einfach unfassbar stark war. Aber die Micha fährt halt eigentlich für Kopecky an und Kopecky guckt dann die ganze Zeit, die fahren so parallel nebeneinander her auf der Zielgeraden und sieht halt, okay, es kommt keiner so richtig und lässt dann quasi Micha vor. Aber da muss ich schon sagen, beim Gucken dachte ich so, Big Balls. Also
ja.
Es sah gar nicht so komfortabel aus, als dass ich jetzt sage, okay, man kann da jetzt so ein bisschen spielen. Weil es kam dann halt einfach von links und von rechts dann noch
Agnieszka, ja, ja. Ich kann den Namen auch ganz
schlecht. Die Polin von Canyon Swam. Die kam dann halt einfach auch noch von beiden Seiten da angesteckt und sah nicht so komfortabel aus, aber Kopecky hat da schön mit Auge immer geguckt, von wo sie denn kommen und ob sie noch kommen und hat dann quasi Micha den Vortritt gelassen für den Etappensieg.
Ja, auch auf jeden Fall, also Micha Bredewold ja selber auch schon super Ergebnisse eingefahren, Europameisterin und liefert eigentlich in der Bretagne auch immer ab, aber ist vor allem halt eine der Helferinnen, die gefühlt immer von vorne fährt und sich aufopfert. Und dann gibt man so jemandem natürlich auch sehr gerne sowas wie einen Etappensieg bei einer Vuelta zurück. Und sie hat sich auch, damit schon der Sprung zur Etappe 6, am nächsten Tag direkt revanchiert, indem sie eigentlich im Sprint gegen Franzi Lotte das gepunktete Jersey, beziehungsweise das grüne Jersey, Entschuldigung, das Sprint-Jersey gesichert hat, indem sie Franzi die Punkte wegnimmt.
Ja, das ist dann auch die Teamwork quasi, wenn man sagt, okay, die Leaderin selber kann nicht oder will nicht unbedingt auf den Zwischensprint fahren, dann schickt man manchmal dann auch einfach eine Teamkollegin vor, die dann der anderen versucht einfach oder der anderen die Punkte wegnimmt. Ja, auf jeden Fall stark und ja, dann direkt zur sechsten Etappe. Ich meine, SD-Work schafft es halt einfach dann innerhalb von 7 Etappen mit 3 verschiedenen Fahrerinnen 3 Etappen zu gewinnen. Muss man auch erstmal schaffen.
Genau, und da sind wir auch schon beim nächsten Etappensieg, nämlich diesmal für eigentlich auch bisher Edelhelferin Anna van der Breggen, die wirklich, würde ich sagen, so als Routinier, weil so sah das im Anstieg eigentlich aus, die Etappe nach Hause fährt. Aber man muss auch sagen, der Sieg geht auch so ein bisschen an die Übersetzung. Also die hat da ja mal so einen Teller drauf. Also es war auf jeden Fall eine Mountainbike-Übersetzung, die sie drauf hatte.
Ja, ich habe da Detailfotos gesehen, die haben da die Mountainbike-Kassette hinten drauf gebaut, also wirklich so eine Riesenübersetzung. Bei uns im Team, wir hatten dann auch extra noch Kassetten für die letzten zwei Etappen eben dabei, weil wenn es dann so steil wird, dann kommst du ja dann irgendwann nicht mehr klar. Und wenn du mit 50 Trittfrequenz dann da versuchst rumzuwirken, geht auch auf Dauer nicht gut.
Genau, man muss sich den Anstieg, also den Final Climb auf Etappe 6, mal auf der Zunge zergehen lassen. Les Prairies, glaube ich, 4 Kilometer lang, durchschnittlich 12,6% und maximale Steigung knapp 27. Also da braucht man auch eine andere Übersetzung. Lynn hat sich vielleicht auch deshalb schon frühzeitig verabschiedet.
Ich habe das gesehen und dachte mir, nee, besser nicht. Ja, dann wäre ich erst auf Etappe, wenn es gegangen wäre, wäre ich erst auf Etappe 5 ausgestiegen.
Ja,
nee.
Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig zäher Anstieg. Und da hat SD-Works, wir haben ja gerade eben schon gesagt, sie sind manchmal das Team, das dann immer noch mal einen draufsetzt. Also Laufradwahl, Übersetzung, es war eigentlich alles perfekt für Anna vorbereitet. Und sie fährt es halt einfach, fährt da den Stiefel zu Ende. Und wenn man sich dann gerade den Vergleich auch anschaut zwischen Paula Blasi, die in manchen an Teilen des Anstiegs, also gerade wahrscheinlich diesen 27% Anstiegen, wirklich fast Stehversuche machen muss und irgendwie was zwischen einer 30-40er Trittfrequenz hat, was halt wirklich die Muskulatur auch einfach zumacht. Und Van der Breggen fährt da in Anführungsstrichen, man kann da nicht entspannt fahren, aber sie fährt halt zumindest noch mit einer halbwegs entspannten Frequenz zu Ende. Da geht auf jeden Fall auch der Sieg mit an die Mechaniker und an die Übersetzung.
Ja, es gehört halt auch alles dann dazu, das vorzeitig richtig zu planen und dann auch zu berechnen, okay, was brauchen wir da wirklich an Übersetzung, wie schnell wird dann ungefähr gefahren? Ja, es macht auf jeden Fall dann einen großen Unterschied, wenn man da dann versucht, gerade über die längere Zeit dann einfach mit der geringen Übersetzung, da schießt dann richtig rein irgendwann in die Beine.
Und vor allem, wenn man halt auch weiß, am nächsten Tag geht's nochmal in die Berge.
Richtig.
Und man hat auch
noch
einfach
ein
bisschen
schon fünf, länger.
Genau, nochmal ein bisschen länger. Und man hat auch schon 5 Tage in den Beinen. Da verzeiht einem die Muskulatur natürlich auch nicht mehr ganz so viel. Deshalb da auf jeden Fall eine Übersetzung super entscheidend. Und ich erinnere mich noch, als ich La Course gefahren bin, das ist, für alle, die das nicht mehr kennen, das Eintagesrennen der Tour de France, bevor es die Frauen-Tour de France als Etappenrennen gab oder wieder gab. Und da sind wir auch ich weiß gar nicht mehr, wir sind 3 Anstiege gefahren, die waren auch alle erstens super steil und auch einfach lang, also irgendwas zwischen 9 und 12 Kilometern. Und da war es auch, ich weiß noch, damals haben wir nämlich nicht das kleine Blatt bekommen vorher und sind es vorne mit 39 gefahren. Ich glaube, wir hatten dann 39,30 oder so. Junge, und ich war dann da natürlich im Gruppetto, wo ich auch hingehöre auf so einer Etappe, aber alle um mich rum hatten, glaube ich, noch relativ viel Spaß, weil sie eine vernünftige Frequenz gefahren sind und ich habe mir da einen abgestrampelt, wirklich, ey. Ich bin da irgendwie dann auch eine 35er Frequenz die ganze Zeit gefahren und ich habe dann auch gegen Ende in der letzten Abfahrt, es war dann zum Glück eine Abfahrt zum Ziel, ich habe so Krämpfe bekommen, wirklich, weil dann macht deine Muskulatur einfach irgendwann zu.
Ja, es ist dann einfach irgendwann zu viel Kraftreiz, der dann da auf die Muskulatur kommt. Das bringt dann alles nichts. Kannst du noch so viele Newtonmeter Intervalle fahren?
Ja, dann
oder
sind wir
K3.
Dabei.
Das bringt dir dann
Teutenberg.
Auch alles nichts mehr über die Länge.
Das gute Torque-Training bei Lars Teutenberg. Ich sag mal so, alle, die SRAM fahren, so Batterien kann man ja auch ausbauen. Das macht Lars Teutenberg sehr gerne im Trainingslager. Und dann kann man einfach nicht mehr schalten und dann fährt man in die Berge und dann guckt man mal, wie man mit seinem Gang so klarkommt und wer als erstes umfällt. Ja, deshalb gut.
Ja, das hat vielleicht die eine oder andere darauf vorbereitet, auf das, was da jetzt kam.
Bestimmt.
Ja.
Bestimmt.
Eventuell.
Bestimmt, auf jeden Fall. Man hätte aber auch einfach die richtige Übersetzung draufbauen können. So wie bei Anna van der Breggen, die dann auch die Etappe für sich entscheidet und an dem Tag das Führungsjersey übernimmt vor, wir haben es eben schon besprochen, dem überraschenden, beziehungsweise jetzt ist sie einfach, würde ich sagen, die Neuentdeckung der Saison. UAE hat sie entdeckt, offensichtlich schon 24 und ihr Potenzial. Und jetzt zeigt sie es der ganzen Welt. Blasi kommt auf Platz 2 rein und dahinter Marion Bonnell. die auch keine überraschende ist in den Bergen. Die hat die Tour de l'Avenir gewonnen letztes Jahr. Richtig? Ja.
Ja, doch, glaube ich.
Und da ist Paula Blasi übrigens auch Vierte geworden. Also man wusste schon, dass sie was kann in den Bergen. Genau, Bünnell fährt es für Wismar Liesebike auf Platz 3 rein und geht damit auch dann in, oder war sie vorher schon? Ich glaube, damit geht sie dann in der Young Rider Classification auf Platz 1 entsprechend. Gut, auch da, ich wurde von ein paar Leuten gefragt, ja, wo ist Franzi? Dazu muss man sagen, das müssen wir vielleicht bei unserem Rider 101 nochmal machen. Es gibt Fahrerinnen, die fahren super stark, aber die werden bei so einer Etappe nicht vorne reinfahren.
Ja, es gibt dann einfach verschiedene Kategorien Fahrerinnen und an so einem Tag, das sind halt einfach die reinen Bergfahrerinnen oder die ganz bergfesten Fahrerinnen. Und nur weil man halt dann auf den flacheren oder halbschweren Etappen dann gut ist, dann wird es halt da dann einfach irgendwann zu schwer. Ist dann einfach nochmal eine andere Kategorie Fahrerin, die dann da einfach ihre Stärke ausspielen können.
Absolut. Und es wurde noch schwerer.
Es wurde noch schwerer. Es wurde sehr, sehr schwer.
Auf Etappe 7, auch jetzt gehen wir nochmal in die reinen Facts rein. Der letzte Anstieg, auch da weiß ich nicht genau, wie man ihn ausspricht.
Angliru.
Angliru,
so.
Ja.
Also so haben es auf jeden Fall alle ausgesprochen.
12 Kilometer, durchschnittlich 10,3%. Insgesamt hat die Etappe 3500 Höhenmeter auf 130 Kilometern. Das ist auch sehr kompakt, muss man sagen. Und ich glaube, allein in dem Anstieg stecken schon 1500 von den 3500 Höhenmetern. Also 1500 Höhenmeter in einem Anstieg zu schaffen, da muss es dann halt auch wirklich steil sein.
Ja, guckt euch mal das Profil an bei Pro Cycling Stats. Davor, die sind schon so 5 Kilometer Berge gefahren, die sieht man kaum auf dem Ding, weil der Schlussanstieg einfach so krass ist. Es ist wirklich der Wahnsinn. Also es ist ja auch bekannt, einer der schwersten Berge einfach, die es in Europa gibt, zu fahren. Auch bei den Männern doll gefürchtet.
Ja.
Und auch das erste Mal, dass die Frauen jetzt da hoch sind. Und da hat man auf jeden Fall allen, die da oben angekommen sind, im Gesicht angesehen, dass das ein harter Tag war.
Aber unsere Siegerin, die dann tatsächlich auch eher überraschend war, wir kennen sie zumindest noch nicht in Form von, die entscheidet ständig irgendwelche Bergetappen für sich, Petra Stiassny aus der Schweiz, sagt am Ende im Zielinterview, sie war die ganze Zeit in ihrem Happy Place eigentlich.
Ja, was halt Bergfahrerinnen als Happy Place bezeichnen, oder?
Genau.
Ist halt einfach irgendwie eine andere Welt.
Das auf jeden Fall.
Können wir einfach nicht, Tanja.
Nee, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also ich kann schon diesen, also auf einem ganz anderen Niveau, ich kann schon nachvollziehen, dass man so in diesen Bergrausch kommt und dass man dann irgendwann so, dass es irgendwie wieder float, nachdem es sehr viel wehgetan hat. Aber in den Bereichen, also in der Länge, in den Prozentzahlen, nee, da spreche ich nicht mehr von einem Happy Place.
Ich auch nicht. Und ich glaube, da haben auch ganz wenige an dem Tag von einem Happy Place gesprochen. Das war auf jeden Fall hart. Und dann, ich meine, eine Vuelta will man ja unbedingt zu Ende fahren, aber wenn du da schon im Zweifel vor dem Berg richtig weit abgehangen bist und dann dich da hochquälst bei Scheißwetter noch, oh, ich glaube, da haben einige einen harten Tag gehabt. Aber ja, Petra Stiassny, auf jeden Fall super stark. Ich meine, ich habe die gesehen dann noch im Rennen. Die ist eigentlich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich mitgefahren bin, das war jetzt auch nicht so lang, aber fast nur letzte Position gefahren, so eine ganz kleine Maus.
Ja.
Also was heißt ganz klein? Die ist jetzt auch nicht viel kleiner als ich, aber sehr dünn. Und da konnte sie natürlich jetzt ihre volle Stärke dann ausspielen auf dem letzten Anstieg.
Ja, die ist so ein bisschen, ich würde sagen, die ist so ein bisschen Fahrertyp Sarah Gigante. Sie hat nämlich auch gesagt zu ihrem sportlichen Leiter, wenn sie vorher nicht in der Abfahrt abgehängt wird oder wenn sie nicht stürzt, dann freut sie sich so auf diesen Anstieg, weil das ist genau ihr Ding. Und das wusste sie auch. Und man muss sagen, was sie wirklich perfekt gemacht hat, man merkt in dem Anstieg, dass immer wieder ein paar Fahrerinnen attackieren und das funktioniert dann einfach irgendwie also bei der Steigung nicht mehr. Und sie ist einfach ihren Stiefel, die hat gar nicht reagiert, groß, die ist einfach ihren Stiefel durchgefahren und am Ende zieht sie dann einfach nochmal an Blasi vorbei und fährt es zu Ende.
Ja, das ist halt bei so einem Anstieg, ich meine, bei allen anderen Anstiegen gibt es ja schon auch viel Attacken und so. Und bei den bisschen flacheren Prozenten kann man sich ja dann auch nochmal wiederholen. Man nimmt nochmal einen Tritt raus, fährt ein Stückchen langsamer, kommt nochmal runter. Und das ist halt bei dem Anstieg einfach nicht möglich. Das ist halt tödlich. Wenn du da ein bisschen zu selber an den Punkt gehst, kommt halt auch einfach kein Punkt mehr, wo du dich dann nochmal so, was heißt erholen, tut man sich am Berg nie richtig, aber nochmal kurz durchatmen kannst.
Das also fällt halt zumindest.
Das fällt halt dann da einfach komplett weg. Da kannst du dich halt wirklich mit töten. Und da seinen Stiefel durchzufahren und einfach sein Tempo gut geplant bis oben durchzuziehen, ist dann, denke ich, einfach das Beste.
Ja, und es hat für den Gesamtsieg an dem Tag gereicht. Der Gesamt-GC dagegen geht an unsere altbekannte Amstel-Siegerin Paula Blasi, gewinnt als erste Spanierin die Vuelta und regelt am Ende, ich habe noch so ein kleines Video gesehen von ihr, wo sie noch den Verkehr auf dem Anstieg regelt, sozusagen ihr rotes Trikot nutzt als Alarmzeichenfarbe und den Verkehr regelt. Sowas muss ja bei so einem Anstieg auch dann immer noch funktionieren, dass sowohl die Fahrzeuge, die vorher hochgefahren sind, auch wieder runterkommen. Und darum hat sich Paula Blasi auch noch gekümmert.
Ja, das ist auch immer ein großes Chaos dann da oben. Also an so einem Schlussanstieg, die sind ja dann meistens Dead End. Da müssen dann alle die gleiche Straße wieder runter, die sie hochgefahren sind. Und dann ist da oben erstmal großes Umziehen. Jeder hat dann irgendwie so eine gepackte Tasche. Wir haben da meistens nochmal zusätzlich zu dem Rainbag, den wir sowieso schon im Auto hatten, dann für solche Etappen dann einfach nochmal eine extra Tasche, die dann die Physios oder Betreuer direkt im Ziel dann haben. Dann zieht man sich da was Trockenes und Warmes an. Und dann fahren alle wieder den Berg, den sie gerade hochgefahren sind, fahren alle wieder runter, weil meistens halt die ganzen Busse und Autos unten stehen, weil dann oben gar kein Platz ist für die ganzen Fahrzeuge.
Und kalt ist es meistens.
Ne? Sehr kalt.
Sehr kalt. Naja, damit ist die Vuelta zu Ende. Paula Blasi gewinnt die Vuelta vor Anna van der Breggen und vor Marion Bunnell. Kopecky nimmt das Sprinter-Jersey vor Franzi und vor Van der Breggen. Auch da sieht man wieder, dass sie wirklich überall einsetzbar ist, weil man muss es erstmal schaffen, in der Punktewertung auf 3 und im GC auf 2 zu landen. Die Queen of the Mountain geht an Paula Blasi vor Mulman Pasio und Diasny, die dann natürlich mit dem finalen Anstieg einfach maximal viele Punkte holt. Und das Young Rider Jersey geht an Bunnell vor Lore de Schepper und Wienke Nienke. Damit sind wir eigentlich mit der Vuelta-Nachbesprechung durch.
Ja, SD-Works gewinnt noch die Mannschaftswertung, was ja dann auch dafür zeigt, dass sie einfach gemeinschaftlich als Team da eine super starke Woche hatten.
Ich wollte gerade sagen, hier das die Überschrift der Vuelta, SD-Works meldet sich zurück auf jeden Fall. Finde ich schick, finde ich auch vor allem insofern schick, dass wir eigentlich durchgehend unterschiedliche Etappensiegerinnen hatten von unterschiedlichen Teams und trotzdem auch dominierende Teams dabei waren, aber man merkt, dass viele Teams sehr gute Fahrerinnen haben, mit denen sie einfach verschiedene Karten spielen können. Und alle, die vielleicht jetzt auch überrascht waren, wenn sie in die Ergebnisse geguckt haben, wer jetzt diese junge französische Fahrerin ist, Juliette Berthet. Ja, Juliette Labou hat geheiratet.
Ich sag's, wie es ist. Ich hatte einen kurzen Moment, wo ich sagte, wer ist denn das jetzt?
Ja, ich auch.
Und dann habe ich geguckt und dachte, ja, okay. Weil ich habe schon mitbekommen, dass sie geheiratet hat, aber ich habe nicht mitbekommen, dass sie dann den Namen geändert hat. Beziehungsweise es gibt ja dann schon auch Fahrerinnen, die dann quasi schon den Namen des Mannes annehmen, aber halt im Radsport dann weiter unter ihrem alten Namen laufen, sag ich mal.
Ja.
Oder dann halt einfach einen Doppelnamen haben und für den Radsport dann aber primär ihr vorheriger Name verwendet wird, da war ich kurz verwirrt.
Samesies.
Aber es war wie damals bei Lizzie Armistead, die dann zu Lizzie Deignan wurde. Das hat mich auch ein bisschen gedauert, bis ich das im Kopf hatte.
Und jetzt musste ich gerade drüber nachdenken, wie sie vorher, also jetzt dachte ich gerade so, Lizzie Deignan, ja, das stimmt, Also man gewöhnt sich an alles.
Dauert kurz, aber dann wissen wir dann halt auch demnächst alle, wer diese Fahrerin jetzt ist.
Genau. Da können wir eigentlich schon mal kurz einen Ausblick geben, was jetzt so kommt. Der Männer-Giro läuft und wenn der Männer-Giro vorbei ist, was passiert dann, Lynn?
Da kommt der Frauen-Giro. Dann wird's gut.
Am 30.05. geht der Frauen-Giro los. Wir früher als sonst, ne? Da sind wir mal gespannt, inwieweit das vom Wetter her Einfluss hatte.
Bei den Männern läuft es ja halb gut mit dem Wetter schon wieder.
Genau, aber so kennt man es ja vom Giro auch, dass man immer so denkt, ah ja, Giro und der Sommer ist da und dann wird da im Regen und im Siff rumgefahren.
Wobei die Vuelta auch immer, muss man sagen, schlechtes Wetter. Ja. Letztes Jahr schon und dieses Jahr auch schon wieder, das mit dem Wetter, das läuft nicht so richtig rund.
Ja, vor allem, es war ja wirklich, also wenn man dann teilweise Zusammenfassung geschaut hat, dann war ja innerhalb von 2 Kilometern 3 verschiedene Wetterlagen.
Ja, total. Das hatten wir letztes Jahr auch schon und ja auch dieses Jahr dann wieder. Dann denkt man, ja, ist ja gar nicht so schlecht. Und dann schwenken die in die Kamera um und dann siehst du so eine riesen schwarze Wand, wo die Fahrerin gerade reinfahren und denkst dir so, ja, und da wird's dann wieder nett.
Ja, bis dahin haben wir noch ein paar kleinere Rennen, aber vor allem auch spanische Rennen. Navarra, Itzulia, Durango und Bretagne Ladies Tour läuft noch.
Und Antwerp Port Epic. Ja. Eins meiner Lieblingsrennen.
Ist eins deiner Lieblingsrennen?
Ja, ich glaube, ich eine der einzigen, die das als hier eine ihrer Lieblingsrennen bezeichnet. Ist so ein Gravel-Kopfsteinpflaster, also eigentlich fast nur Gravel-Rennen, immer hektisch. In Belgien, rund um Antwerpen. Aber finde ich eigentlich immer ganz cool.
Finde ich immer ganz cool.
Ja. Also erste Jahr bin ich schon vor dem ersten Sektor gestürzt. Und im zweiten Jahr bin ich am Schlussfrinschen gestürzt. Aber
es ist ein tolles Rennen.
Sonst ist toll.
Lynn hat keine Erinnerung, aber es ist ein tolles Rennen.
Ja, das also passiert halt manchmal, aber gucken lohnt sich, auch wenn also Männer- und Frauenrennen gibt's. Eigentlich ganz cool.
Was ist denn dein nächstes Rennen?
Ja, eigentlich Antwerp Port Epic.
Okay.
Aber ich hoffe, dass bis dahin dann wieder läuft. Das ist jetzt in 2 Wochen. Und einfach mal abwarten jetzt, wie es sich in der nächsten Woche entwickelt, auch mit dem Training. Und dann hoffe ich, dass ich da am Start stehe. Nicht mit der Form, die ich vielleicht erhofft hätte und die es dann vielleicht braucht, um da ganz vorne mitzufahren. Aber zumindest am Start stehen würde ich schon gerne.
Ja, schön. Ja, ich bin ja jetzt auch Rennen gefahren, ne? Um das mal noch kurz zu erwähnen.
Der Gravel Comeback.
Ja, aber ich habe schon, also ich habe sehr viele Emotionen durchgemacht in dem Rennen. Also ich bin Tracker gefahren und ich dachte mir so, okay, ich will jetzt nicht 200 fahren, weil ich finde, wenn man, also man kann halt 200 fahren, wenn man so normal neben der Arbeit trainiert, finde ich, aber man kann es nicht richtig als Rennen fahren.
Nee, das ist dann eher also, so ein Durchkommen.
Genau. Und ich wollte schon dann eigentlich Rennen fahren und halt auch so ein bisschen ballern. Und ich finde, so die 100 kann man dann doch als Rennen fahren. Weil sonst, wann fährt man mal 200 und dann will man es als Rennen fahren und dann ist es auch noch 200 Gravel.
Das ist auch nochmal ein bisschen was anderes als 200 mehr auf der Straße.
Genau, weil auch die 100 Gravel, die ziehen sich am Ende auch. Und gerade die letzten 15 Kilometer, da wurden auch einfach wieder so ein paar Highlights eingebaut. Da fährt man dann am Ende nochmal. Man könnte auch einfach ganz entspannt geradeaus nach Girona reinfahren. Aber nee, man biegt dann nochmal links ab in so ein, das ist dann so ein Dreckanstieg. Also es ist wirklich einfach nur so Dreck. Und der ist auch super steil. Und dann fährt man da nochmal hoch. Und meistens müssen dann irgendwelche Leute ausklicken oder Reifen rutschen durch. Und man muss dann doch ein Stück schieben. Und dann hat man aber den Dreck in den Schuhen. Dann kann man nicht mehr einklicken. Anyway. Und dann geht's einfach nochmal durch so ein altes Flussbett, wo alles so ausgewaschene, runde Steine sind. Paul Voss damals, als er Tracker gewonnen hat, ist da, glaube ich, auf der Felge gefahren, weil ich auch nicht weiß, wie er das gemacht hat. Und da sind dann noch so ein paar Sandpassagen mit drin. Es macht schon, also in einem Training macht das schon eher Spaß. So am Ende von einem 100 Kilometer oder 200 Kilometer oder 360 Kilometer Rennen macht so semi viel Spaß. Und zieht natürlich dann auch ultra den Schnitt runter. wo man dann halt auch einfach so für eine 100er Runde schon relativ lang braucht. Gut, Emotional Rollercoaster, es ging so los. Ich bin direkt in der neutralen Phase nach vorne gefahren, dachte mir so, ja, guck mal, ich kann es auch noch. Ich weiß auch, wie man Rennen fährt.
Man verlernt
so.
Das ja noch nicht.
Genau. Dann hatte ich schon so kurz ein bisschen High. Habe mich noch nett mit so einem Typen unterhalten, der da aus Girona kam und dann meinte so, ja, wo kommst du her? Ich so, ja, aus Deutschland. Und dann sag ich, wo kommst du her? Ja, da vorne, hier, der nächste Ort. Und dann ging's los. Dann kamen noch so zwei Kurven und dann ging's in den Anstieg und in den Anstieg rein war so eine 90-Grad-Kurve von einer sehr breiten Straße in ein sehr schmales Gässchen. Und dann sind wir da drauf losgefahren und dann dachte ich mir so, ja, aber genau die Scheiße wollte ich ja nicht, ne? Also da habe ich vorher schon eine Schulter kassiert von so einem Typen, den ich dann auch angepumpt habe, weil ich mir so dachte, Bruder, du fährst ja kein Rennen gegen mich. So, behalt zumindest mal deine Schulter bei dir, brauche ich jetzt gerade nicht. Dann war ich eigentlich schon emotional abgemeldet für das Rennen. Und dann kam diese Kurve und dann dachte ich mir so, nee.
Muss nicht.
Was mache ich denn jetzt hier wieder? Naja, und dann war der Anstieg, dann war eh alles auseinandergezogen. Es war okay, außer dass ich dann in der Gruppe, in der ich war, hat irgendwie jeder oder keiner hatte Bock, Führungsarbeit zu machen. Und dann sind wir irgendwann in so einen Single Trail gefahren und ich habe immer das Problem, dass meine Kette leider, sobald ich so einen leichten Rücktritt mache, fällt die Kette rein und verklemmt sich zwischen kleinem Ritzel und Rahmen. Und das ist da wieder passiert und dann war meine Gruppe weg. Ich war so ein bisschen unglücklich, aber ich bin es dann noch mit einer halb stabilen Emotion zu Ende gefahren und habe mir dann gedacht, ja, das war jetzt noch mal ein Versuch und das lasse ich jetzt auch wieder.
Ja, Gravelrennen, ich will das unbedingt mal ausprobieren. Ich kann mir das halt gar nicht so richtig vorstellen, wie das da so läuft. So mit allen so irgendwie auf einem Haufen und alles gemischt und keine Ahnung was. Irgendwie stelle ich es mir schon noch cool vor, aber ich verstehe auch schon die Punkte. Ich meine, gerade wenn du dann da anfängst, mit den Männern irgendwelche Bodychecks ja irgendwie zu geben, da denkst du ja auch, weiß ich jetzt nicht, ob das ja für Spaß.
Ja, denke ich mir dann, nee, brauche ich jetzt einfach wirklich nicht. Nee, aber sonst, die Leute waren nett, es war trotzdem eine nette Veranstaltung. Gut, auch da, das ist wieder ein größeres Thema, dafür kann man eine eigene Podcast-Folge eigentlich machen, dass die Rennen jetzt eigentlich mittlerweile so groß sind, dass sie ein, sag ich mal, sinnvolles Sicherheitskonzept brauchen und das gab es einfach nicht. Und ich habe dann auch dazwischen so in der Vorbereitung, wir sind ja dann auch die Strecke teilweise abgefahren, dann habe ich mir auch gedacht so, wenn es hier einen schweren Sturz gibt, also es gibt, hier kann ja nicht mal ein Heli landen, hier kann kein Rettungswagen hin, hier kommt ja nicht mal wirklich ein Auto hin. Also das war ja auch für mich der Punkt, warum ich damals bei diesem Rennen in Aachen gesagt habe, so, das ist nicht meins, weil man kann ja dann auch nicht richtig Rennen fahren, wenn man gleichzeitig das Gefühl hat, man muss dann auch, fühlt sich dann auch verantwortlich für gestürzte Fahrerinnen. Und Jill von Rose Racing hat ja auch genau das Erlebnis, die ist selber Ärztin und Neurologin. Und dann waren Fahrerinnen und oder auch eine Fahrerin und ein Fahrer, der dann später noch gestürzt, die auch wirklich beide böse auf den Kopf gefallen sind. Einem fehlt, glaube ich, eine komplette Stunde Erinnerung. Das Mädel hat immer wieder die gleichen Fragen gestellt. Die waren beide weder zur Person noch örtlich noch zeitlich orientiert. Und dann ist ja für sie auch das Rennen vorbei, wenn sie sich dann kümmert. Dann haben sie irgendwie den Veranstalter kontaktiert, die haben dann ein Auto geschickt, aber dann ist der andere gestürzt, dann haben sie den mitgenommen, dann haben sie das Mädel irgendwie mit dem Privatwagen des Freundes, der dann entgegen der Fahrtrichtung der Fahrerin sie abgeholt hat, ins Krankenhaus gebracht. Das funktioniert halt, finde ich, einfach nicht, weil in dem Fall, das sind ja schwere Verletzungen, aber es sind zumindest keine Verletzungen, die so zeitsensitiv sind, also eine wirkliche Hirnblutung oder da reicht ja auch einfach nur eine gebrochene Rippe, die einfach die Lunge punktiert und dann hat man einen Spannungspneu und dann geht's da halt einfach richtig um Zeit und sonst ist man einfach tot. Also dann irgendwie noch eine gefährlichere und schnellere Abfahrt einzubauen, aber nirgends steht auch nur ein Krankenwagen oder Personal, was irgendwas versorgen könnte, das funktioniert dann, also das Konzept finde ich, funktioniert dann einfach irgendwann nicht mehr. Oder da muss man sagen, okay, man macht kleinere Rennen. Ja, es ist natürlich immer irgendwie so eine Finanzfrage und es macht ja dann auch Spaß und man geht ja auch hin und die Rennen sind ja auch trotzdem, also der Broadcast ist gut, der Live-Ticker ist gut, aber es gehört halt auch mehr dazu, als nur Übertragung und Social Media.
Ja, ich meine, wie gesagt, ich kann so diese komplette Gravel-Welt ist für mich, ich habe da noch gar nicht eingetaucht. Also ist für mich alles nur von außen. Ich verfolge das und ich kriege das mit, aber ich war noch nie bei einem Gravel-Rennen oder so. Ich kann das nicht beurteilen, wie das vor Ort ist. Aber für mich ist es ein super cooles Konzept. Für alle, für die, die es halt professionell machen, für die, die da zum Spaß mitfahren. Wirklich für alle rundum finde ich von dem, wie es nach außen wirkt, super cool. Aber klar, wenn die Veranstaltungen halt dann mittlerweile so groß werden, so viele Leute da sind, wobei halt auch ja egal ist, wie viele Leute, irgendwo muss halt bei so Sachen ein vernünftiges Konzept, was halt medizinische Versorgung und sowas betrifft, bestehen, meiner Meinung nach, weil es dann einfach gefährlich ist. Auf was wartet man, dass es halt wirklich irgendwann mal schief geht?
Ja.
Das kann ja nicht der Anspruch sein und dann für die Veranstalter ja dann auch irgendwie ganz böse enden. Ja, da sollte man vielleicht dann einfach eine Lösung finden.
Ja, vor allem ein Freund von mir.
Wie man das irgendwie dann hinkriegt. Und gerade wenn die Veranstaltungen ja auch mittlerweile so groß sind, weiß ich dann auch nicht, ob der finanzielle Aspekt dann irgendwann ein Punkt ist, weil durch die ganzen Starter, die dann da kommen, die ganzen Startgelder, kann ich mir nicht vorstellen, dass es dann finanziell nicht reicht, da an gewissen Punkten einfach Krankenwagen zur Verfügung zu stellen und da medizinisches Personal und da eine gewisse Erreichbarkeit auch dann für solche Leute zu gewährleisten.
Ich weiß dann halt auch manchmal nicht, ob das dann so auch so ein gesetzlicher Rahmen ist, weil ich habe ja schon das Gefühl, wenn du in Deutschland irgendwas veranstaltest, dann musst du sicherstellen, dass so viele Leute vom DLAG, von der Polizei, vom DRK verfügbar sind, auch bei kleineren Rundstreckenrennen und so weiter. Und da war es ja so, ein Freund von mir meinte nämlich dann so, ja guck mal, wie entspannt die Spanier hier sind, das würde es in Deutschland nie geben, weil dieses Tracker-Gelände ist eigentlich direkt hinter so einer großen Halle und da war dann gleichzeitig noch so ein hohes Basketballspiel von einer Mannschaft aus Girona und parallel dazu hat, glaube ich, noch die Fußballmannschaft gespielt und das ja in einer Stadt,
ja,
wo ja potenziell, also ich meine, solche Massenveranstaltungen haben aber immer dieses Potenzial für Verletzte. Das könnte ja ein Krankenhaus wie Girona überhaupt gar nicht stemmen.
So ein kleineres Krankenhaus. Ja, das ist ja eigentlich eine relativ kleine Stadt dann auch, genau. Was das betrifft.
Und dann dachte ich mir so, ja, ist ja schön, dass das funktioniert und dass die das entspannt sehen. Aber wenn es halt dann halt darum geht, dass deine eigene Gesundheit dran hängt oder auch dein Leben, dann ist irgendwie vielleicht sehr schnell nicht mehr so cool. Die Spanier
dann doch anderes Mindset wie wir Deutschen.
Und dann musste ich an Girona Festiv denken. Da war ich, als ich im Oktober in Girona war, war das so ein, da ist halt einfach so die Stadt im Ausnahmezustand für so ein paar Tage. Und da sind wir Radfahren gegangen und ich hatte vergessen, meine Schaltung zu laden. Und dann bin ich zu Eat Sleep Cycle und habe da schnell mein Fahrrad angeschlossen und gefragt, ob ich da laden kann. Und wir haben uns einfach davor gesetzt, weil es so aussah, als würde da jetzt draußen irgendwas passieren. Und da passierte auch was, nämlich Explosionen. Und zwar einfach,
bitte, was?
Die haben dann so kleine Kanonenkugeln. Also, wie sagt man, so kleine, das, was man früher so auf so Schiffen hatte, weißt? Also so diese Kanonendinger. Ja. Also man ist einfach, ja, so
Kanonenkugeln.
So Kanonendinger, ja, genau. Aber nicht nur die Kugeln, sondern dieses Ding, wo es rausschießt. Wie heißt es denn? Kanonenrohr?
Ja,
auf jeden Fall hatten die davon kleine aufgebaut. Und es waren wirklich so laute Explosionen, dass die Kinder haben alle angefangen zu schreien. Ich habe mir die Ohren zugehalten und es war trotzdem laut. Und es war, das Sicherheitskonzept war eine Absperrung rund um diesen Park, wo diese Kanonen aufgebaut waren und ein Polizist, der da stand. Das war
das klingt Sicherheitskonzept. Super.
Und dann machen die ja auch diesen Turmbau, wo sie so in die Menschentürme bauen. Das ist ja so typisch für diese Region. Und dann sind ja schon allein auf die Basis sind ja irgendwie 20 Menschen und dann stehen da drauf wieder 10 oder 15 Menschen, dann stehen da drauf wieder und so weiter und so weiter. Also so Pyramiden sozusagen und ganz oben mit Helmen zum Glück, also die ganz obersten haben Helme auf.
Weiß ja nicht, ob der Helm dir dann auch noch so viel hilft.
Nee, das sind dann meistens so vier bis sechsjährige Kinder, weil die halt klein genug sind und leicht genug sind, um ganz nach oben zu klettern. Und die sind dann ganz oben drauf, wahrscheinlich in so einer Höhe von, was werden das sein, 20 Meter? 15, 20 Meter, ja. Kann sowas ganz schlecht schätzen. Auf jeden Fall hoch genug, um tief zu fallen. Und da ist auch, da steht dann so ein Rettungswagen und dann sind es so mehrere Teams, die ihre Türme bauen. Und da, darum stehen ja auch Zuschauer, die sich das Ganze angucken. Also es ist ein Albtraum. Also es ist ja sicherheitskonzeptmäßig ein absoluter Albtraum.
Ich meine, in Deutschland haben wir ja viele Regeln und viele Maßnahmen, die da ergriffen werden, was auch vielleicht dem einen oder anderen Veranstalter viel Nerven raubt, da alle Richtlinien von den Deutschen zu befolgen. Aber gerade was so Sicherheitsrichtlinien betrifft und so, ist halt, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt, da lieber ein bisschen vorsichtiger als ein bisschen nachsichtiger zu sein. Weil klar, wenn es gut geht, geht es gut, aber es kann halt auch mal schief gehen und dann da zu stehen und sagen, ja, hätten wir mal, ist dann auch doof.
Voll. Das Einzige, wofür ich Spanien noch loben muss hier an der Stelle, Defis gibt es da wirklich überall. Also diese zugänglichen Defibrillatoren gibt es gefühlt an jeder Ecke. Und das manchmal, ich glaube hier in Deutz habe ich mal geguckt, so der nächste zugängliche ist in der Technischen Hochschule. Da müsste ich schon ein Stück laufen, bis ich da wäre. Naja, aber wenn wir über das Tracker schon sprechen, können wir auch nochmal kurz über die Ergebnisse sprechen. Das haben wir hier nämlich bisher ganz außen vor gelassen. Rosa Klöser gewinnt das 360er Frauenrennen. Glückwunsch an der Stelle, auch sehr dominant, muss man sagen. Mats Wirtschmidt, Vorsieger des Vorjahressieger, gewinnt bei den Männern die 360. Bei den 200ern gewinnt Sophia Gomez-Villafane, die ist ja auch dieses Jahr schon super stark gefahren, vor Larissa Hartog und Nele Laing, die kommt hier aus Kölle. Deshalb hier mal
Köller Love.
Köller Love, genau. Auch super starkes Rennen. Bei den Männern gewinnt der Lukas Pöstlberger vom Rose Racing Circle das Rennen. Und die 100 Open, von Matthias Kopecky, der fährt für Rose Rockets, eigentlich Straße vor allem. Der hat sich gedacht, der lebt in Girona, er fährt mal ein bisschen Radrennen und gewinnt da das Männerrennen. Und bei den Damen hat eine Fahrerin gewonnen von Nexus heißt das Team, glaube ich.
Ja, Schweizer Team.
Voll, also richtig schöne Jerseys, finde ich. Auch richtig schöner Paintjob vom Fahrrad. Ginia Caluori, ich kannte sie bisher noch nicht. Und ich fand es auch sehr beeindruckend, weil sie hat einfach mit 4 Minuten Vorsprung vor Kat Ferguson gewonnen.
Oh.
Ja.
Die sollte man dann vielleicht mal im Auge behalten, weil ja. Kat ist ja keine Unbekannte auf der Straße, die da so abzustellen. Ich meine, ich weiß nicht, wie die Gravel-technisch dann unterwegs ist, da kommen ja dann auch so Sachen wie Technik und sowas dann durchaus noch hinzu. Wenn man da nicht so viel unterwegs ist, hat man da ja schon nochmal einen deutlichen Nachteil, aber auf jeden Fall leistungstechnisch dann denke ich auf jeden Fall ein gutes Ausrufezeichen auch von ihr.
Voll. Also das war eindrücklich. Genau, dann haben wir nämlich da auch noch kurz die Ergebnisse geliefert und heute war ja die UCI Gravel World Series, Mali Gravel Race und da gewinnt Wout bei den Männern und Lorena Wiebes gewinnt bei den Damen.
Habe ich noch gar nicht gesehen.
Ja, siehst du mal, ne? Juti.
Aber es gibt ja jetzt auch Besenwagen Gravel Podcast.
Genau.
Ich denke, da wird das dann auch genauer nochmal besprochen.
Da wir jetzt auch schon ein bisschen länger gesprochen haben, nämlich gleich 1:30, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Sorry, dass es jetzt 4 Wochen gedauert hat bis zur nächsten Folge. Lynn, wird sich bessern und nicht mehr auf den Kopf fallen.
Richtig.
Ist der Plan. Und ansonsten sind wir am Freitag schon wieder beim Live-Podcast in Berlin.
Genau.
Und dann
hören wir. Ich bin ganz schön aufgeregt, muss ich sagen.
Bist du aufgeregt?
Ich weiß auch noch gar nicht, was ich anziehen soll. Ich brauche noch ein neues Outfit, denke ich. Man braucht immer, als Frau braucht man immer einen guten Grund, sich ein neues Outfit zu kaufen. Das wird meiner für diese Woche.
Ja, ich bin noch nicht aufgeregt, weil ich morgen habe ich erstmal mein Weiterbildungsgespräch mit meinem Chefarzt und wir müssen unsere Sachen immer so in so einem E-Log-Buch eintragen und ich finde es ein bisschen unübersichtlich, vielleicht bin ich auch mittlerweile zu alt für diese digitale Welt, aber ich finde es ein bisschen unübersichtlich, Angst, dass ich irgendwelche Fehler gemacht habe und einen Einlauf bekomme und dann habe ich am Dienstag noch Weiterbildungsprüfung mit 2 Oberärzten. Deshalb bin ich erstmal davor aufgeregt und der Live-Podcast ist noch sehr weit am Ende danach, der Woche. Ja. Deshalb werde ich, glaube ich, erst ab Mittwoch aufgeregt sein.
Okay. Ja, vielleicht können wir auch unser Matching Pippi Langstrumpf-T-Shirt anziehen.
Ja, genau.
Tanja hat es heute schon an.
Ich habe heute, aber Lynn und ich war nämlich das letzte Mal, als wir zusammen shoppen waren, haben wir uns, ich muss sagen, ich habe es zuerst mit in die Umkleide genommen. Lynn hat es mir sozusagen nachgekauft. aber jetzt haben wir ein Matching-T-Shirt. Müssen wir mal gucken.
Ja, schauen wir mal.
Ja, ich muss eigentlich, es ist ja bei Gonzo, ich muss eigentlich mit einem Ryzen-T-Shirt auf die Bühne.
Ich glaube, das kommt gut.
Das kommt gut. Ja, gut. Dann machen wir hier an der Stelle einen Cut. Es war ganz wunderbar, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.
Bis dann.